B-Ware bekommen.
Ja, und ich habe A-Plus-Ware, ne, A-Sternchen-Ware. Also richtige Wertarbeit habe ich bekommen aus China. Ja. Wir reden über unsere Mikrofone. Ja, so Markus' Mikrofon ist wirklich der letzte Dreck. Ja, weil das ist wirklich ein Thema, das müssen wir mal auf den Tisch bringen.
Ja.
Dass ich regelmäßig sehr deutlich und laut zu hören bin, du aber nicht. Und dann muss ich dich hochregulieren, dann rauscht es. Und die Leute echauffieren sich gigantisch.
Du bist einfach potenter.
Jo.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Gut, dann nehmen wir mit Voice Meter mal wieder auf. Weil wir es nicht hinbekommen, zwei Mikrofone. Nein, ich habe übrigens gerade Gondolier gelöscht. Das geht gar nicht. Okay. Guter kurzer Schock.
Herr, ob der gut ist?
Lass einfach mal jetzt so reingleiten. Ich habe irgendwie keinen Bock, jetzt hier noch großartig Vorgeplänkel und den Leuten wieder irgendwie das Gelbe vom Ei zu versprechen. Wir sind hier beisammen in meinem bescheidenen Zimmer in Marburg und es regnet. Und das ist so dermaßen erleichternd. Ich glaube, ich habe mich noch nie in meinem Leben so sehr über Regen gefreut. Und mit dem Regen wird auch mein Durst milder. Ich habe in letzter Zeit ständig Durst gehabt und glaube, dass ich mich mit Mutter Erde synchronisiert habe. Also auch Wasser löschte meinen Durst nicht. Und interessanterweise hat das auch der ein oder andere Bekannte von mir berichtet. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt mal regnet. Wie findest du, dass es regnet?
Ja, ich bin auch glücklich darüber. Ich bin sowieso kein Typ, der ausgedehnte Hitzeperioden, hohe Temperaturen feiert. Und ich fühle da auch irgendwie mit der Umwelt mit und habe mich gleichermaßen gefreut für die ganze Vegetation und ja, die Natur an sich. Ja, es ist sehr erleichternd und ich bin immer wieder froh, wenn der Sommer vorbei ist, weil ich mir auch immer wieder bewusst mache, dass dieser Sommer dann am unteren Ende der Temperaturskala liegen werden, wenn wir in 2,50 oder was auf die vergangenen Sommer zurückblicken.
Ja.
Und das ruft ein extremes Unwohlsein in mir hervor. Wie gesagt, körperlich komme ich nicht so gut gegen hohe Temperaturen an.
Mhm.
Und man sieht es ja, wenn man vor die Tür tritt und Nachbarn ihre Wiesen bewässern müssen, weil sie sonst braun werden. Ich habe letztens irgendwo gelesen, ich glaube, das war bei Utopia oder so, dass es mittlerweile Hersteller gibt, die Farbe für den Rasen verkaufen. Du hast dann den braunen Rasen, den du dann grün anmalen kannst, damit er gesund aussieht.
Das ist warum nicht direkt pervers. Kunstrasen?
Finde ich sehr traurig.
Ja. Ja, es gibt ja so viele Vorgartensünden oder auch Gartensünden bei Leuten, die ihre Gärten puristisch halten wollen. Da gibt ja auch diese Kunststein-Vorgärten, also mit diesem komischen Chemiezeug, das eigentlich mehr Probleme und Ärger macht als eine normale Muttererde mit irgendwelchen Pflanzen und so weiter. Ach, ich weiß auch nicht, die Trends gehen teilweise so verheerend in die falsche Richtung, aber eigentlich haben wir ja immer gesagt, wir blicken jetzt nicht so konkret auf die Bedrängnisse, die uns umgeben, sondern schauen einfach so ein bisschen übergeordnet auf die Themen oder auf uns, weil dann würde meine Stimmung auch jetzt recht schnell in den Abgrund stürzen.
Ja, zumal wir ja bis jetzt eigentlich nur positive Themen in unseren Gesprächen auf den Tisch gebracht haben.
Ja.
Nee, das ist bei uns dann immer irgendwie auch so ein Austausch über Probleme. Es macht ja auch keinen Sinn, es ständig wegzudenken.
Ja.
Dann kriegst du halt von hinten einen Nackenklatscher und dann wird dir es wieder bewusst. Also es macht ja keinen Sinn, die Augen ständig zu verschließen, aber ja, überthematisieren bringt natürlich auch nichts, weil man sich selbst in eine psychologische Abwärtsspirale begibt. Was hilft dir denn in solchen Momenten, in denen du merkst, oh, wenn ich jetzt hier weiter reingehe, dann weiß ich nicht, wo ich am Ende lande, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der Ort nicht allzu angenehm wird.
Also ich mache es ja trotzdem. Mir hilft mein Masochismus. Also mir hilft darüber zu projizieren, also meine eigene Unzufriedenheit zu verlagern in die Betrachtung der Ungereimtheiten und Fehlerhaftigkeiten des Größeren, also des großen Ganzen oder so. Also irgendwo mache ich das sogar aus einem Coping-Mechanismus heraus. Ansonsten, naja, was ich bisweilen tue, ist zum Beispiel in eine naive, durchaus auch kindliche Welt zu wechseln. Ich mag Märchen sehr gerne, ich mag Geschichten sehr gerne und die kann man lesen oder auch hören. Und letztens zum Beispiel, ich hatte Covid und war ziemlich fiebrig, ich weiß nicht, 39 irgendwas und war davon sehr strapaziert. Dann kam ich auf die Idee, das Lieblingsmärchen meiner Kindheit, die Schneekönigin, zu suchen. Und das habe ich auch gefunden auf YouTube. Das ist herrlich inszeniert. Das ist also ein Hörspiel. Und habe das gehört. Und das hat mich in eine bessere Stimmung versetzt. Und mich auch zurückgebracht in mein Kinderbettchen, das ich mal hatte, bei einer Wärmflasche und Milch mit Honig oder was ich damals gereicht bekommen habe. Also das ist durchaus eine Sache, die mir hilft und die ich immer noch betreibe, auch als 35-jähriger Mann.
Ist das die erste Geschichte, die du bewusst jetzt in deiner Erinnerung gespeichert hast? Ich habe gerade mal versucht nachzudenken. Das ist ja eine ganz interessante Methode, damit umzugehen. Wir sind nun mal irgendwie sehr geschichtliche Wesen und Geschichten spielen eine große Bedeutung. Man muss nur auf die antiken Griechen sehen. Für die war die Ilias quasi die Begründung des Griechenseins. Und vorher, also ne, griechische Stadtstaaten, es gab mehrere Stadtstaaten und erst durch die Ilias gab es eine gemeinsame Entstehungsgeschichte, ein gemeinsamer Ursprung mythologischer Art, auf den man sich berufen konnte und aus dem man quasi ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt hat.
Ja.
Das zeigt ja die Macht von Geschichten.
Ja.
Und finde ich einen sehr interessanten Mechanismus. Es geht mir ganz genauso. Wahrscheinlich auch eher mit Filmen so. Das sind ja auch erzählte, visualisierte Geschichten. Aber ich habe gerade mal versucht, darüber nachzudenken, was ist denn die erste Geschichte, die ich meine, gehört zu haben. Und ich wüsste es jetzt nicht. Also, es klingt ja schon so, als wenn das ein Ding wäre, was dich schon sehr lange begleitet. Kannst du dich an die erste Geschichte erinnern, die dir erzählt wurde?
Die mir erzählt wurde. Also, ich habe diese Geschichte auf Kassette gehört. Ich kann mich tatsächlich noch an eine ältere Geschichte, die mir auch erzählt wurde, erinnern, aber die war jetzt nicht so froh. Das war die Geschichte vom Wassermann. Also ich habe ja fast immer als Kind in der Nähe vom Rhein gelebt und hatte auch Zugang zu den Rheinstränden. Und der Rhein ist ein reißender Fluss, der durchaus Gefahren birgt und das ein oder andere Kind oder auch den ein oder anderen Erwachsenen schon verschlungen hat. Also wurde mir die Geschichte vom Wassermann erzählt, der mit seinem langen Spazierstock Kinder an den Füßen in den Rhein ins Wasser zöge und sie dann unter Wasser drücke. Also im Prinzip eine Todesgefahr, sodass ich wirklich zeitlebens bis heute, teilweise erwische ich mich immer noch dabei, so einen grünen Mann suche, der irgendwo da im Wasser mit seinem langen Spazierstock lauert und versucht, mich ins Wasser zu ziehen. Also das war eine der ersten Geschichten und die hatte wirklich einen harschen Effekt. Also dass ich also nicht mehr ohne weiteres alleine da am Rhein Steine flitschen gegangen bin, gesammelt habe oder Feuer gemacht habe oder Leichen verbuddelt habe, was man halt so tut als kleiner Junge. Wie geht's dir denn? Hast du da irgendeine Erinnerung?
Nee, wie gesagt, also mir fällt schwer. Kassetten hast du gerade angesprochen. Ja, natürlich habe ich auch Kassetten gehört. TKKG und Benjamin Blümchen. Aber jetzt so eine... Ich weiß, dass wir eine alte Ausgabe vom Struwwelpeter hatten.
Oh.
Dieses Kompendium an, an wirklich sehr martialischen Erziehungsmethoden, die da dargestellt wurden. Es war auch illustriert, also ich glaube, sehr viele kennen das vielleicht. Wenn nicht, dann googelt das mal gerne und fragt euch, ob ihr dann noch Daumen genuckelt hättet. Also das war ja, das war eine der Geschichten, da wurde dem einfach, die Daumen abgeschnitten so. Und da wären wir an einem sehr interessanten Centerpiece, würde ich schon sagen, was Geschichten auch sind. Sie versuchen irgendwie Moral zu vermitteln. Auch deine Geschichte ist ja, wie du sagst, sehr wirksam gewesen. Und wäre es auch wirksam gewesen, hätte man dir einfach gesagt, geh nicht an den Rhein, das ist gefährlich. Ja. Nein, man stellt diese Gefahr sinnbildlich dar, damit man sie besser greifen kann. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das sehr nachhalte bei dir. Bei mir ist es der Struwwelpeter wahrscheinlich, das ist so die erste Erinnerung an Geschichten darstellt.
Ja, Struwwelpeter bin ich auch früh mit in Berührung gekommen, also mit den anderen Märchen, die dazugehören, ebenfalls Hans Kuck in die Luft, weiß ich noch, Suppenkasper, Max und Moritz. Und es hat mir schon eine gewisse Angst eingejagt. Es war auch einfach düster und auch die Illustrationen waren unschön. Also das hat ja oftmals so diese Spitzbuben abbilden sollen, die ja auch irgendwo was ganz Natürliches gelebt haben. Das kannte ich natürlich auch. Und das Ziel war ja irgendwie Ordnung und Gehorsamkeit zu erschaffen. Weil ansonsten kommt man ja in Lebensgefahr oder in die Gefahr, amputiert zu werden oder sowas. Also ja, bin ich bei dir. Ich kann dir nicht sagen, wann ich das gehört habe oder wer mir das vorgelesen hat, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich in einer Welt aus Märchen und Geschichten aufgewachsen bin, dass es damals umging, also sowohl bei meinen Eltern, als auch bei meinen Großeltern, als auch bei Nachbarskindern im Kindergarten, später auch durchaus in der Grundschule und dadurch auch sehr viel Innenleben in mir bereichert, gefüllt und inspiriert wurde. Also ich habe viele Kassetten gehabt aus diesen traditionellen Märchenrubriken von Christian Morgenstern oder Astrid Lindgren. Genau, hatte eben verschiedene und auch Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Und das brauchte ich eine Phase sehr stark, um abtauchen zu können, um gute Gefühle zu haben, um auch vielleicht die ein oder anderen Umstände zu vergessen, in denen ich mich damals noch bewegt habe als kleiner Mensch. Und dann war ganz schön, also meine Eltern haben mir vorgelesen. Und zwar alles Mögliche, also von Enid Blyton vor allen Dingen, ich glaube Fünf Freunde oder so hieß das. Die drei Fragezeichen gab es, meine ich auch. Es gab aber auch sehr früh zum Beispiel schon Onkel Toms Hütte. Und die haben im Wechsel gelesen und haben sich teilweise richtig gestritten, wer weiterlesen darf. Weil natürlich beide auch wissen wollten, wie die Geschichte fortgesetzt wird. Und dann sollte ich entscheiden, Mama oder Papa, und war natürlich in einer gewissen Machtposition. Ja, und wusste, wenn ich Mama sage, dann ist Papa enttäuscht. Wenn ich Papa sage, ist Mama enttäuscht. Und gefiel mir da nicht unbedingt drin. Also es war irgendwie so, am liebsten hätte ich, heute denke ich mir mit beiden, warum haben wir nicht zu dritt als Familie diese Bücher gelesen? Warum gab es immer Separationen? Also das spricht auch nicht unbedingt für die Ehe meiner Eltern. Naja, jedenfalls bin ich dadurch auch sprachlich erzogen worden, aber eben auch fantasmagorisch ganz gut geprägt worden. Und denke da total gern dran zurück. Und ich finde eben auch diese Kassetten, Kassettenkultur irgendwie schön mit dem Vor-Zurückspulen. Und dann habe ich auch mal dummerweise eine Kassette überspielt. Eine von meinen Lieblingskassetten, und habe mich immer gefragt, Jahre später, wo kommt das denn her? War plötzlich irgendwas völlig anderes, irgendein Kindergeschrei und so weiter. Und eben meine Lieblingsgeschichte war die Schneekönigin. Ich kann ja mal den YouTube-Link in die Kommentare stellen. Es ist wirklich herrlich inszeniert. So wie auch Pinocchio hatte ich eine sehr schöne Ausgabe. Der kleine Muck, die Schatzinsel. Genau, und auch die ein oder anderen Disney-Klassiker. Hattest du denn eine Lieblingsgeschichte oder ein Lieblingsmärchen als Kind?
Ich muss wahrscheinlich sagen, wenn wir jetzt Filme quasi mitzählen, dann war es König der Löwen, denke ich. Mhm. Davon hatte ich auch, weiß ich noch, ganz stolz, die in Anführungsstrichen Actionfiguren. Also ich hatte den Königsfelsen, ich hatte jede Figur, und mir wurde dann im Kindergarten mein Scar gestohlen und der wurde mir kaputt gemacht. Das ist einer meiner Erinnerungen an den Kindergarten, und ich habe nur schlechte Erinnerungen an den Kindergarten. Der König der Löwen, das war so eine Geschichte, die ich damals sehr hoch gehalten habe. Was ich aber witzigerweise, heute kann ich den kaum noch angucken. Ich finde, das ist halt das Interessante auch an Geschichten, wenn du die mit einem großen zeitlichen Abstand neu liest, hörst, ansiehst, wie auch immer, dann können sich diese Geschichten in Anführungsstrichen verändern, aber wir verändern uns ja eigentlich. Also unsere Gedanken zu dem Dargestellten verändern sich, und das ist ein sehr interessanter Punkt gewesen, als ich den Film dann nochmal als Erwachsener gesehen habe und was für eine Gesellschaft da quasi porträtiert wird, und dass quasi das ganze Tierreich den Löwen dient, und ist ja eine reine Monarchie da, oder eine Gewaltherrschaft unter Scar, ändert sich das schon. Und ich muss sagen, mittlerweile, das ist ein Film, den ich ganz lange nicht mehr gesehen habe, und ich werde ihn wahrscheinlich auch, ich habe jetzt auch keine Lust, ihn nochmal zu sehen. So, und das ist dann so ein bisschen auch, wo einem selbst so ein Teil von der Kindheit quasi in Anführungsstrichen wegbricht, weil man anfängt zu hinterfragen, was habe ich damals eigentlich cool gefunden. So. Also ich mache mir keinen Vorwurf, so für ein Kind wirkt diese Geschichte natürlich anders, und man macht sich keine Gedanken um Gesellschaftsmodelle. Aber das ist so ein wirklich entscheidender Punkt gewesen, dass ich mit der Zeit mich so verändert habe, dass ich diese Geschichte nicht mehr genießen kann. Zu dem Punkt noch, den du eben erwähntest mit dem Vorlesen, da würde ich dich gern fragen, kennst du Toni-Boxen?
Toni-Boxen?
Ich glaube, die heißen Toni-Boxen.
Ich kenne Tony Hawks, aber keine Toni-Box.
Das ist so eine kleine Box. Es hat oben eine Fläche, auf der du Figuren abstellen kannst, und diese Figuren sind quasi Kassetten.
Ach, das habe ich mal gesehen. Ja, bei irgendeinem, der eine Tochter oder einen Sohn oder so hat. Genau. Ich weiß gerade gar nicht mehr wer.
Bin ich ein bisschen neidisch drauf geworden. Aber als du gerade so erzählt hast, mit dem Vorlesen, und dass du sie auch gewünscht hättest, dass man das als Familie macht, klein Melvin wahrscheinlich zwischen Mama und Papa in seinem Bett und dann wird vorgelesen. Ich finde das eine sehr schöne Vorstellung. Sollte ich mal Kinder haben, ist das auch ein ganz zentraler Punkt, den ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe schon. Das stünde für mich außer Frage, wirklich viel vorzulesen, weil ich glaube, neben den ganzen positiven Effekten, dass du halt durch Geschichten dich identifizierst und auch einen Lerneffekt erzielen kann, stärkt das auch ungemein die Bindung. Und deshalb habe ich mich halt gefragt, weil ich habe den Eindruck, dass natürlich gab es bei uns Kassetten, die haben wir auch abends gehört. Und ja, aber das ist unpersönlicher, ne? Das ist irgendwo cool, aber ich finde es irgendwie schade, wenn man dann nur Kassetten oder irgendwelche, was weiß ich, Spotify-Hörbücher seinen Kindern gibt, weil ich glaube, das ist ein großer Punkt, in dem man zusammenwachsen kann, weil man sich darüber austauschen kann, weil man auch sein Kind dabei zusehen kann, wie es diese Geschichte verarbeitet. Und das ist, glaube ich, das ist ein Punkt, den ich mir sehr schön vorstelle, den ich auch ja jetzt sehe bei Kindern von Freunden, die Art und Weise, wie sie sich die Welt aneignen und spielerisch quasi die Umwelt erfahren, ist eine so lebendige, so inspirierende Tätigkeit, dass ich darin einen, glaube ich, sehr großen Spaß fände, zusammen mit dem imaginierten Kind diese ganzen Welten zu erforschen. Ich habe letztens das erste Mal die unendliche Geschichte gesehen. Meine Freundin hat darauf beharrt, das mal zu sehen. Nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich den noch nie gesehen habe, mussten wir den in den nächsten Tagen nachholen, nachdem wir aus dem Urlaub zurück waren. Mhm. Und ja, der Film ist, finde ich, nicht allzu gut gealtert. Ist sehr theatermäßig, aber ich finde, was der Film auf jeden Fall hat, er zeigt die Kraft von Geschichten. Hast du den gesehen oder das Buch von Ende gelesen?
Beides, also ich habe, ja, Ende war das. Michael Ende hat ja auch gute Sachen geschrieben, die habe ich vorgelesen bekommen. Also erst habe ich das Buch vorgelesen bekommen. Und das hat bei mir so eine starke Fantasie ausgelöst. Also mit Fuchur vor allen Dingen und Bastian Balthasar Buchs oder wie der Protagonist hieß. Ja, also ich konnte da und Atreyu, die konnte ich ganz, ganz intensiv vor meinem inneren Auge sehen. Und dann habe ich den Film gesehen. Ich weiß nicht, wann zum ersten Mal. Da war ich noch recht jung. Ich schätze 8. Und dann habe ich einige Tage darauf hohes Fieber entwickelt. Also über 40 Grad. Das weiß ich noch. Das hat meine Mutter mir immer wieder erzählt. Und habe die ganze Zeit diese riesigen Steinbeißer fantasiert. Also die tauchten phantasmagorisch die ganze Zeit auf, also das weiß ich noch, und wie die auf diesem Fahrrad fuhren, auf diesem viel zu kleinen. Also es war eine richtige Verarbeitung der filmischen Inhalte, dieser Geschichte. Das kommt dann immer sofort. Und das ist aber auch, wie gesagt, in den mittleren, frühen 90ern gewesen, also schon eine echt lange Zeit her. Und ich habe seitdem auch nicht mehr gewagt. Ich habe sie nochmal gelesen. Ich habe die noch vor ein paar Jahren habe ich die nochmal gelesen, die Geschichte. Aber ich habe in einem E-Book-Reader übrigens. mir kommt gerade, wie sich das alles verändert hat. Also was du da mit Tonyboxen erzählt hast und überhaupt Spotify. Also heutzutage können die Kiddos ja alles und immer haben. Und ich finde das nicht schön. Das ist so ungetaktet. Gottes Willen. Ich bin froh, dass ich noch damals eine Beschaffungspolitik betreiben musste, um überhaupt an meine Kassetten und später CDs und so zu kommen und das eben nicht selbstverständlich war, alles und immer hören zu können. Das kommt mir gerade so. Da bin ich wirklich sehr dankbar für. Dadurch hatte ich eine ganz andere Demut diesem ganzen Spektakel gegenüber. Ja. Und ansonsten, ja, unendliche Geschichte. Also ich kann dir gerade gar keine gute Filmkritik zurückspielen.
Nein, ich finde halt nur, das Buch habe ich nicht gelesen und Michael Ende war ja auch sehr unzufrieden mit der Filmadaption. Aber ich finde, was der Film darstellt, ist halt die Kraft der Imagination. Also es ist ja so, dass sich ein Kind quasi die unendliche Geschichte schnappt als Buch, diese liest und quasi dann filmisch die gelesene Version kommt. Und am Ende verwebt sich das so ein bisschen. Und Realität und Imagination gehen ineinander über. Und was Imagination auch für die Realität bedeutet und umgekehrt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber das ist ungefähr so die Marschrichtung, in die es geht. Und diese Message fand ich hochgradig aktuell und auch sehr ja, bedeutungsschwanger und einfach wichtig, weil wir hatten letztens auch drüber gesprochen, dass wir Menschen Reize brauchen, um ja auch neue Verbindungen im Hirn zu schaffen.
Also, richtig.
Redet man von Plastizität des Hirns. Es ist fähig, neue neuronale Verbindungen zu schaffen und quasi stärker zu werden, wie quasi eine Muskel, wenn man das analog mal setzen möchte. Fehlen uns diese Reize, dann verkümmern wir auch irgendwo im Gehirn und dann natürlich auch in unserer Erlebniswelt. Deswegen sind Geschichten auch so wichtig, weil es immer wieder Reizpunkte setzt, sich da hinein zu versetzen. Ich kann Empathie lernen, ich kann lernen, wie geht es Harry Potter im fünften Teil, als Sirius gestorben ist. Ich weiß noch, Spoiler, ich weiß noch, wie ich mitgelitten habe mit Harry. Das habe ich so bildlich vor Augen. Ich habe mich so damit identifiziert.
Ja, ich auch.
Dass er Familie wiedergefunden hat. Und das wird auch in den Büchern 1000-mal besser dargestellt als in den Filmen, muss man dazu sagen.
Ja.
Und dann geht ihm diese Familie so schnell verloren, dass ich fand es so tragisch. Und das natürlich trainiert es einen auch irgendwo in dem Sinne, oder es bildet einen, das ist der bessere Begriff, es bildet einen in seinem Menschwerden auch.
Ja.
Und der Punkt, den du gerade gesagt hast, von wegen Demut lernen, weil Geschichten was Einzigartiges sein können und sein sollten, muss ich auch ganz klar unterstreichen. Also es ist ein Unterschied, ob ich mich mit einer Geschichte auseinandersetze oder sie konsumiere. Ich kann ja heutzutage bei Netflix oder so auf anderthalbfacher Geschwindigkeit oder 1,25, ich weiß es gar nicht, die Filme stellen. Ich kann bei Spotify kann ich jederzeit irgendwas laufen lassen, ohne großartig mein Bewusstsein dem zuzuwenden. Also wir haben ja so viele Möglichkeiten, uns zu zerstreuen. Second Screen, das heißt, wir spielen PlayStation und haben nebenbei noch irgendeine seichte Komödie laufen, weil der eine Eindruck nicht reicht. Und das ist alles so überfordernd und auch so, es marginalisiert das Ganze und es ist auch irgendwo respektlos dem Werk gegenüber, weil sich jemand da wirklich lange Gedanken gemacht hat, viel Herzblut reingesteckt hat, Fantasie aus sich quasi geboren hat. Es ist ja ein Schaffensprozess. So, und ich finde, man sollte dann auch mit dem nötigen Respekt an solche Geschichten herangehen und denen auch den Raum geben, auch zu wirken. Ich weiß nicht, wann legt man nochmal ein Buch beispielsweise außer Hand, um jetzt mal wirklich darüber nachzudenken, was ist denn gerade passiert? Wie geht's mir damit?
So. Ja.
Das ist alles so ein bisschen mehr auf Konsum getrimmt und nicht so sehr auf wirklich Aneignung, Verarbeitung, Auseinandersetzung. Das können Geschichten bewirken und ich finde, man raubt ihm ganz viel Strahlkraft, wenn man das so nebenbei hier und da mal so ein halbes Kapitel auf einer Autofahrt, auf der ich mich sowieso über die anderen Verkehrsteilnehmer aufrege.
Richtig. Ich habe letztens eine Doku über Hermann Hesse gesehen, ich meine auf Dreisat, und die hieß irgendwie Der letzte Sommer. Und da geht es um vor allen Dingen Klingsors letzten Sommer, um ein Werk Hesses. Und mir ist mal wieder bewusst geworden, was für eine Sprachgewalt dieser Mann innehatte und eingesetzt hat und wie er sich auszudrücken verstand. Das ist jedes Mal wie in einen Strom zu steigen, in einen strömenden Fluss, der mich trägt, mitnimmt, der mich durchschockelt, der mich abkühlt, der mich erfrischt, der mich durchnässt. Also etwas, das mich wirklich stark durchdringt. Und ich habe darüber nachgedacht und auch mit meinem Vater darüber gesprochen. Mein Vater sagte ja, Melvin, früher, weil ich habe gesagt, das ist ja nicht nur Hesse. Also es gab ja diverse Schreiberlinge der damaligen Ära, die es geschafft haben, eine wirklich bildhafte, starke, pulsierende Sprache an den Tag zu legen. Und das finde ich in der Form heutzutage nicht mehr. Also nenn mir bitte einen Autor, eine Autorin, die so eindringlich, so eindrücklich formuliert. Das ist entweder nicht mehr en vogue oder nicht mehr möglich. Und da meinte er, ja, Melvin, es war früher aber auch so, dass die Menschen die Dinge noch sinnlich erlebt haben. Heute konsumieren wir nur noch. Unsere Sinneskanäle sind, wie du gerade gesagt hast, überstrapaziert. Wir sind randvoll mit Eindrücken, mit Farben, mit Bildern. Ja. Ständig flackert irgendwas, ständig kommen Informationen rein und dann auch sehr emotionalisierende Informationen. Und wenn im Hintergrund noch Musik läuft, dann wird die Musik auch nicht mehr richtig erlebt. Sie wird konsumiert als Hintergrundrauschen, ja, als Peripherie. Und das macht natürlich auch was mit unserer Sprache, mit unserem Denken, unserer Fantasie, unserem Träumen. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass, also ich kenne das auch, wenn ich zum Beispiel im Schweigekloster bin. Nach einigen Tagen fange ich an zu träumen. Das ist unbeschreiblich. Da kommen solche starken, ausdrucksvollen Bilder. Da kommen richtige Reisen zustande. Richtige Visionen sind möglich. Wenn ich jetzt die Augen schließe, ich sehe vor allen Dingen die ganzen Netflix-Inhalte, die ich konsumiert habe oder die Games, die ich konsumiert habe, die Musik, die ich den ganzen Tag fast höre. Ich bin auch ein Opfer dieser Zeit, also ich kann mich da überhaupt nicht rausnehmen. Ich bin kein Säulenheiliger, der die ganze Zeit Digital Detox betreibt. Als kleiner Kalauer, gestern ist mir mein Monitor kaputt gegangen und ich kam richtig in Not. Du hast es miterlebt. Ich musste jetzt schnell einen neuen besorgen, damit ich hier wieder Zugriff habe auf die visuelle Darstellung meines PCs, also ja, auf die Welt des Internets etc. Und das Problem an der ganzen Sache ist, wenn man das jetzt nochmal im Kontext der Pandemie betrachtet, es hat ja eine gewisse Form oder eine gewisse soziale Komponente, über den Computer Eindrücke zu empfangen, sich Dinge erzählen zu lassen, zu kommunizieren, zu recherchieren. Und wir alle haben das soziale Bedürfnis. Wir alle haben das Bedürfnis nach Miteinander, nach Gemeinschaft. Das wird nur teilbefriedigt von dem Computer oder von dem Smartphone. Es kann nicht ganz befriedigt werden, weil der Mensch, den wir brauchen für die eigentliche Befriedigung, der ist nicht real vorhanden. Das macht Folgendes. Der Hunger wird nur ein wenig gelöscht, ganz, ganz leicht, so ein bisschen abgeflaut. Er bleibt aber. Dadurch bleiben wir natürlich auch permanent im Stream und nabeln uns nicht ab. Es kommt keine Sättigung zustande. Ja, also neuronal betrachtet produzieren wir permanent Dopamin. Ja, und zu viel Dopamin macht zum Beispiel Parkinson oder Schizophrenie. Weswegen früher die Raten wahrscheinlich viel niedriger waren. Naja. Aber das ist eine Falle. Ja, das ist eine Falle zu denken, wir könnten unsere sozialen Bedürftigkeiten am Computer oder am Smartphone erfüllen, ausleben oder befriedigen. Ja, das ist genauso wenig möglich wie Glückseligkeit über Heroin zu entwickeln. Ja, dass du hast einen Kick und dann willst du mehr davon und dann irgendwann kickt es aber kaum noch und dann brauchst du so viel, dass du dich damit tötest. Ja. Also ist jetzt ein radikaler Vergleich, aber das ist eine Sache, die fällt mir auf. Angefangen eben von, wir sprechen heutzutage mehr wie Konsumenten, nicht wie Erlebende, ja, und früher war eben diese Konsumlandschaft überhaupt nicht so ausgeprägt oder so vorhanden. Deswegen waren die Menschen natürlich sinnlich noch viel stärker verbunden mit ihrer Außenwelt und mit ihrer Innenwelt wahrscheinlich auch.
Ja, ich hab das Gefühl, also ich kann da recht gut für Netflix sprechen. Ich weiß nicht, wie das auf dem Buchmarkt aussieht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da Ähnlichkeiten gibt. Dass oftmals das Dargestellte als Produkt nur noch angesehen wird und nicht mehr als Werk, was für sich steht und was für sich eine Aussage treffen möchte. Guck mal bei Netflix in die Top 10 Deutschland der Filme oder so. Ich könnte im Strahl kotzen. Aber wie du eben gesagt hast, ich bin da auch nicht gefeit gegen. Ich gucke mir dann auch hin und wieder irgendwas davon an und denke mir jedes Mal so, Netflix liefert dir gerade Gründe, einfach dein Abonnement zu kündigen. Habe ich auch letztens eine Review in Anführungszeichen auf Letterboxd geschrieben, auf meinem Filmtagebuch, weil ich so abgefuckt war, dass ich habe da einen Kevin Hart Film gesehen und das war ich habe den Titel schon wieder
Nachts Me-Time. Im Museum
Me-Time. Und es war so grauenhaft, weil da wird nichts erzählt. Ich habe auch das Gefühl, wir haben den Sinn für große Geschichten verloren. So, es kommt dann mal ganz selten, kommt dann Herr der Ringe auf die Kinoleinwand und was ist das? Eine Buchadaption. So, es ist ja sowieso, das ist tatsächlich in der Filmwelt, gibt es ganz wenige originäre Stoffe,
ja,
in denen sich dann Drehbuchautor, Regisseur zusammensetzen und eine Vision quasi umsetzen. Da wird dann franchise-mäßig der 8000. Marvel-Film gemacht, der auf Comics basiert. Dann wird hier ein Buch verfilmt, da eine Fortsetzung, hier wird ein Film recycelt, weil in, weiß ich nicht, Norwegen war der Film ein Erfolg, jetzt brauchen wir ihn unbedingt noch für das amerikanische Publikum. Und das ist nichts Originäres dran. Das ist eine Recycling-Filmwelt, die auf Profit aus ist. Und du merkst halt, Netflix ballert nach,
mhm,
um die Abonnentenzahlen irgendwie aufrechtzuerhalten. Die sind übrigens eingebrochen, also Netflix ist rückläufig mit den Abonnentenzahlen, weil irgendwann fühlst du dich auch einfach hintergangen. Du zahlst für ein Produkt, was dich immer weniger befriedigt, weil es immer weniger darstellt, wofür du eigentlich Geld zahlen möchtest. Du möchtest, natürlich möchte man auch einmal stumpf unterhalten werden, das ist ja auch nichts Verkehrtes, aber man möchte ja auch Geschichten erzählt bekommen, in denen man sich verlieren kann, in denen man sich selbst wehen möchte. Ich hatte eine Spider-Man-Actionfigur und eine Actionfigur von, ich weiß gar nicht, ob das eben ein Vorbild hatte, das sah so robotermäßig aus. Und mit den beiden habe ich bis Anfang der 20er gespielt und Herr der Ringe-Schlachten nachgespielt. Und ich hatte keine Sets oder sowas. Es war ich auf der Couch mit der Figur A und der Figur B. Das waren meine Dischmännchen, weil wenn die
auch. Ja, hat sie auch mal gesagt, ja, Disch.
Genau. Und ich habe mir da alles Mögliche vorgestellt. Das war für mich da nicht mehr Spider-Man. Dann war da irgendein Krieger, dann war da ein Zauberer, dann war da. Drache vielleicht nicht, aber ich habe so viel reinprojiziert in diese Flächen und muss sagen, ich bin froh, dass ich das so lange, mir war das damals unangenehm mit 20, weil es ja völlig uncool noch mit Actionfiguren zu spielen. Im Nachhinein bin ich total froh, dass ich das auch so lange gemacht habe. Die habe ich übrigens immer noch, die werden auch never ever weggeworfen. Ich habe mir überlegt, ob ich die irgendwie so eingießen lasse, also, um mir die dann quasi auf den Schreibtisch stellen zu können. Ja. Aber das sind die Momente, in denen mich Geschichten richtig abholen, richtig mitreißen, in denen ich selbst gerne stattfinden möchte. Und es sind eine der schönsten Erinnerungen an meine Jugend und Kindheit.
Ja, kenne ich auch. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so lange mit meinen Actionfiguren gespielt, aber ich habe die auch als Kind und auch als junger Teenager immer noch sehr gerne eingebaut in meine Welt. Ich weiß noch, als Kind habe ich die immer mit in die Badewanne genommen. Das war einfach total cool mit Schaum und so weiter, die da irgendwie kämpfen zu lassen. Und viele Spielzeuge haben meine Fantasie als Kind sehr stark angeregt. Also auch Lego und Duplo und diese Bauspielzeuge, Klötzchen oder was auch immer. Also es brauchte nicht immer die komplette Vorlage. Und ich bin auch froh, dass ich diesen Weg gehen durfte, wo eben der Mensch in mir sich vieles dazu denken und fantasieren konnte. Und ich habe das Gefühl, das nimmt aber ab. Ich weiß es nicht. Und es ist, ich habe vorhin noch zu dir gesagt, wie wichtig Kinder sind, wie wichtig eine artgerechte Erziehung oder die artgerechte
Haltung.
Artgerechte Haltung, genau. Das artgerechte Aufwachsen eines Kindes einfach ist. Das ist unser Nährboden, das ist unsere Zukunft. Kindsein ist so wunderschön, kann so wunderschön sein. Ich will es nicht pauschalisieren, kann auch schrecklich sein, hat auch einige Aspekte, die schmerzhaft sind, ganz klar. Aber es ist wichtig, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Kleinen gut in diese Welt kommen und Möglichkeiten haben, sich hier zu entfalten. Und wenn man sie ziemlich früh schon in diese Sucht, in diese Abhängigkeit bringt. Und das machen Eltern, die Kindern viel zu früh Smartphones geben. Früher waren das die Nintendos oder Gameboys oder was auch immer, um sie eventuell dann auch zu beschäftigen. Ja, hier, schau doch mal und mach doch mal und so weiter. Also wenn das Überhand annimmt, dann sind die Eltern mit an der Zerstörung von Kreativität und Inspiration verantwortlich. Und dann zu sagen, ach, ich hatte nicht die Zeit, ich musste ja Geld verdienen und so weiter, ist mir zu billig. Dann darf man keine Kinder kriegen.
Vor allem öffnest du ja einfach die Büchse der Pandora, wenn du das einmal kultivierst, dass man, wenn dem Kind es unbequem ist, wenn es quengelt, einfach irgendwas hinstellt, damit es abgelenkt ist. Dann trainierst du dem Kind ja zu sagen, okay, ich bin unzufrieden.
Ganz genau.
Ich möchte jetzt wieder dieses Erlebnis mit meinem Kindertablet haben.
Ja.
Dann quengle ich jetzt.
Richtig.
Also, Kinder konditionieren ja auch ihre Eltern.
Absolut. Und es gibt natürlich dieses schlagende Argument, naja gut, dann erlebt das Kind, dass andere Kinder diese Spielsache haben oder Smartphones haben oder was auch immer. Ich habe das auch ausgehalten als Kind. Ja, ich habe auch ausgehalten, dass andere Markenkleider hatten oder dass andere Nintendos hatten oder später Sony Spielgeräte, Playstations, was es da alles so gab. Und ich bin froh, dass ich das immer nur bei anderen erleben durfte. Dadurch hatte ich dann eher diese Demut und auch später dann auch nicht so die Affinität hatte. Also bis ich ein Smartphone mir angeschafft habe, respektive eins geschenkt bekommen habe, das hat lange gedauert. Also da gab es schon jahrelang Smartphones. Leider habe ich jetzt eins. Und naja, aber ich bin auf jeden Fall überzeugter, da sagen wir mal Naturpädagoge oder also eben, dass die Natürlichkeit immer im Zentrum stehen sollte, dass der Mensch wenig überwältigende Eindrücke, der junge Mensch vor allen Dingen, aushalten sollte durch Fernsehen, durch solche Medien und so weiter. Und das also lieber vorgelesen und der schöne Wald gezeigt oder der schöne Flussstrand mit den Steinen, die man dort finden kann, gezeigt werden sollte. Ich bin sehr dankbar, dass mein Vater mir früh Pilze sammeln beibrachte, super früh, oder auch Steine sammeln und mir erklärt hat, was für Steine oder Versteinerungen das sind, weil dadurch habe ich so viel trainiert. Ich habe meine Aufmerksamkeit trainiert, meine Augen trainiert und natürlich auch meine Fantasie und hatte trotzdem Erfolgserlebnisse. Hatte wahrscheinlich trotzdem Dopaminausschüttungen und brauchte dafür keinen Game Boy Color oder Super Nintendo oder was ist so.
Ja, ich hab als Kind wie ein Wahnsinniger in Österreich an Stellen, an denen es angeblich gut sei, Fossilien zu finden, habe ich stundenlang jeden Stein umgedreht, um dann Fossil zu sehen. Also dieser Entdeckergeist, weil das geht ja auch oftmals einher mit Geschichten.
Ja.
Wir entdecken diese Welt, diese Geschichte ja aus einem Zustand der Unschuld oder des Geborenwerdens, würde ich mal sagen.
Ja.
Wir können, wenn wir Geschichten aufklappen und diese beginnen auf uns wirken zu lassen, ja sagen, wir werden jetzt in diese Welt hineingeboren. Die hat manchmal sehr viel mit unserer Realität gemeinsam, weil sie Gegenwartsliteratur ist. Sie hat manchmal auch sehr wenig mit dieser Welt gemeinsam. Aber wir kommen ja in das Privileg, neu in eine Situation geboren zu werden, die wir nicht aus unserem Alltag kennen. Und das sollten wir eigentlich wertschätzen.
Absolut. Ja. Und möglichst neue Inspiration dazu holen, ja, Orte wechseln, Eindrücke verschaffen und dem kleinen Menschen die Größe der Welt auch begreifbar machen, die eben nicht nur auf einem kristallinen oder hinter einem kristallinen Bildschirm stattfindet. Ja, also warum wir das hier auch austauschen, wir haben uns verschiedene Formate überlegt, Marco und ich, die wir hier noch einbringen können. Es gibt ja bereits den Filmsalon, den Marco ganz gut, oder nicht nur ganz gut, sondern hervorragend praktiziert. Und ich habe ja auch so meine Steckenpferde. Und ich lese unheimlich gern vor. Also die, die mich gut kennen, wissen das, dass ich gerne vorlese, dass ich auch intensiv einsteige in die Intonationen verschiedener Charaktere und so. Und ich habe überlegt, dass ich also gemeinfreie Texte, Märchen oder vielleicht auch selbstgeschriebenes vertonen möchte. Ich weiß noch nicht, in welcher Ausprägung, ob ich da Soundeffekte einbaue, ob ich da ein Hörspiel draus mache, ob ich das mehrstimmig lese, mit Stimmverzerrung arbeite und so. Ich habe da verschiedene Ideen und habe auch schon ein Märchen aufgenommen und möchte also dieses Format nochmal separat zum Logos-Geschehen einbringen. Das wird also bald passieren. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich es nenne, Melvins Märchenkiste oder so. Das könnt ihr dann abends vor dem Schlafen gehen, ja, wie das Kind sozusagen, das ihr auch in euch habt, hören, wobei das auch Märchen sind, die sich an Erwachsene richten. Also es gibt auch erotische Geschichten zum Beispiel. Und ihr dürft jedenfalls dabei sinnen, träumen, hören, fantasieren und ganz besonders erleben, was da gesagt wird.
Ja, ja, wir haben jetzt natürlich auch viel angemäkelt und es ist, ich finde es immer wichtig, dann auch irgendwie eine Perspektive für sich selbst zu finden, aus der man es heraus selber besser machen kann. Und das ist, glaube ich, vielleicht eventuell ein ganz schönes Angebot deinerseits, dann wieder in den Kontakt vielleicht mit kleineren Geschichten zu kommen. Das wird sich halt auch herausspielen, in welchem Umfang und wie du das genau machst, ob du jetzt noch eine Interpretationsrubrik dann hinten anhängst oder voranstellst. Das wird man alles sehen. Ich denke, das muss auch organisch wachsen. Ja. Ich freue mich da sehr drauf. Ich durfte gerade schon eine Geschichte hören, die du schon vertont hast. Und ich bin ein Riesenfan von deiner Art und Weise zu lesen, das weißt du. Und ich glaube, ihr wisst es mittlerweile, wenn ihr ein paar Folgen gehört habt, da draußen auch schon. Ich habe sehr große Lust dazu. Ich hoffe, ihr findet die Idee genauso belebend und erhellend. Und ja, lass uns doch den Sternenhimmel mal wieder ein bisschen zum Glühen bringen.
Schön. Ja, das machen wir und ja, und zeigen dann aber auch in Richtung Sternenhimmel und schaut doch mal, wie das Firmament über euch glitzert. Ja. Also uns ist also auch wichtig, dass unsere Hörerschaft mehr auch in die Bewusstheit kommt, ob ihr uns zuhört oder im Alltag. Also ein bewusstes Leben ist jederzeit möglich, also hinzuspüren, darauf zu achten, immer wieder uns zu besinnen, ja, was umgibt uns, was macht gerade unser Inneres oder so. Und das einfach mal auch in dem Moment zu erleben, das trainiert, glaube ich, wieder diese Fähigkeit, die es braucht, um kontaktnah zur Welt zu existieren und auch sich mitzuteilen und nicht verschlungen zu werden. Also das Spektakel ist groß und gierig und verschlingt gerne und auch sehr prompt mittlerweile. Davor können wir uns überwiegend bewahren. Und das ist irgendwie so ein Auftrag, zumindest den ich sehe und wo ich auch hoffe, dass das gelingt. Weil wir brauchen das. Wir brauchen wieder mehr Bodenhaftung. Wir brauchen mehr Grounding. Und wir brauchen uns selber und eben nicht nur das Fremde, blinkende, blitzende, Farben explodierende digitale Monster.
Ja, ich bin da sehr gespannt. Also was für mich immer wieder so ein Motiv ist, das merke ich in den letzten Jahren vermehrt, wenn ich mich den Geschichten hingebe, dass ich versuche, irgendwie meine Welt wieder ein Stück weit zu verzaubern. Ich glaube, das ist ein ganz großer Motivator in mir, wieder so ein bisschen Zauber zu spüren, weil ich habe das ganz stark gemerkt in meinem Erwachsenwerden, dass Weber recht gehabt hat mit der Entzauberung der Welt, dass wir Dinge halt einfach erklären und uns nicht mehr erzählen. Das hat ja auch viel, das kann entzaubernd wirken, wenn wir da ein Naturphänomen haben, sei es ein Regenbogen oder ein heraufziehender Nebel oder dergleichen, dann kann das natürlich, wenn wir rein naturwissenschaftlich darauf blicken, ist das ein Phänomen, was aus bestimmten Gründen geschieht und man kann das erklären, warum das ist, warum jetzt die Farben und so weiter und so fort. Ich kann aber auch zurücktreten und sagen, also dieser Wirkung mich überantworten. Und ich kann auch einfach genießen. Also wir haben in Schweden, als wir im Urlaub waren, vor 2 Wochen, haben wir die Milchstraße mit bloßem Auge sehen können. Hm. Und das fiel mir dann auch noch so ein, ne? Dieses oberflächliche Konsumieren, so wir setzen uns gar keinen richtigen Reizen mehr aus, weil unsere Welt um uns herum auch, du hast gesagt, immer bunter, immer künstlicher auch in dem Sinne. Natürlich, wenn wir Neonlichter überall haben, man kann das auch wunderbar verarbeiten in Geschichten. Da denke ich an Blade Runner oder sowas. Hm. Und natürlich auch kritisieren. Aber hin auch, ich finde, da kann noch so ein farbenprächtiges Gemälde hängen. Da bin ich auch Kunstbanause. Es evoziert in mir nicht dasselbe wie Natur.
Ja.
Wie der Ozean oder so.
Absolut.
Oder Bergkuppen, über denen sich Wolken ziehen, so denen du dabei zugucken kannst. Und das sind so diese Eindrücke. Ich habe auch das Gefühl, dass auch die Geschichten ärmer werden, weil wir uns abwenden
von den Dingen. Genau.
Und das vielleicht auch ein bisschen zurückzubringen, dass du halt da vielleicht für euch da draußen ein Vehikel sein kannst, da auch, wie du sagst, bewusster sich dem Eigentlichen, wie du immer so gerne sagst, hinzuzuwenden und auch zu spüren und zu erfahren. Dieses bewusste Erlebnis, wie fühlt sich denn ein Waldboden an? So, wann sind wir das letzte Mal barfuß durch Wälder gestriffen? So?
Ja.
Man könnte sich ja irgendwo ein Steinchen oder so, ne? Aber das ist halt so, wir können, wenn wir wollen, so viele Dinge erfahren. Wir müssen nur drauf achten. So, und diese Verbindung wieder schaffen. Ich glaube, Geschichten können da helfen, weil sie immer im besten Fall was ganz Archetypisches in uns ansprechen, was ganz Tiefes in uns ansprechen. Deshalb gibt es ja die Klassiker, die 2.500, 3.000 Jahre alt sind.
Ja.
Weil sie, ne, Klassiker per Definition ist irgendwas so klassisch angelegt in dieser Geschichte, dass wir relaten können über die Gesellschaftsformen hinaus. Ich kann immer noch in der Ilias mich wiederfinden, auch wenn ich nicht weiß, wie es ist, ein Leben in der Antike der griechischen Stadtstaaten zu führen. Wie es ist, einen Zeus-Tempel zu betreten, in dem auch wirklich an Zeus geglaubt wird und für ihn geopfert wird.
Richtig.
Das werde ich nie nachempfinden können. Aber ich kann trotzdem die Emotionen, die da sind, kann ich nachempfinden. Und ich kann den Zorn von Achilles spüren. Ich kann den Zorn von, wie hieß der, dem Helena geraubt wurde, Agamemnon war sein Bruder. Egal, der andere, dem von Paris die Frau gestohlen, in Anführungsstrichen, wurde.
Ich weiß es auch nicht mehr wieder.
Naja, ist auch egal. So, das kann man alles da auch irgendwie auf sein eigenes Leben projizieren. Und Literatur und Geschichten können einem Auswege geben. Also auch ganz konkret den Denkanstoß dazu liefern, seine eigenen Probleme vielleicht zu lösen oder zumindest anzugehen. Und das ist dann große Kunst. Wenn du in diesen kleinen alltäglichen Darstellungen etwas so Urtümliches ansprichst, dass ganz, ganz viele Menschen mit ihrer eigenen subjektiven Erfahrungswelt da andocken können, da mitfühlen können und im besten Fall was für sich mitnehmen können und sagen, Frodo hat es geschafft, den Ring in den Berg zu werfen. So ganz doof, so ist es ganz spontan. So, vielleicht schaffe ich es auch irgendwie ein Telefonat mit meinem Chef zu führen und nach mehr Geld zu fragen. Keine Ahnung. Das kann jetzt ganz
spontan. Ja gut, das ist sehr wertgleich.
Nein, aber Geschichten können Mut geben.
Ja, auf jeden Fall. Also gibt ja auch nicht umsonst die Bibliotherapie. Ne?
Ja.
Also wie du schon sagst, wir sind ja, wir neigen ja dazu, uns zu identifizieren mit den Protagonisten und Protagonistinnen. Und wenn die also irgendwas durchleiden, dann leiden wir mit. Und wenn sie aber dann womöglich erfolgreich sind, dann sind wir auch daran beteiligt, emotional. Und vielleicht sehen wir darüber auch neue Lösungswege und Strategien, die wir für uns in unserem Leben brauchen könnten. Mhm. Von daher, also das finde ich super wertvoll. Und das hat ja auch alles einen erzieherischen Wert und so. Gerade die Märchen haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? Nicht am Daumen nuckeln.
Nicht in die Luft gucken.
Ja, richtig.
Aber am Ende der Folge würde mich jetzt aber nochmal ganz konkret interessieren. Gibt es eine Geschichte, die du unseren HörerInnen nahelegen würdest? Also etwas, was du jetzt aus dem Herzen heraus empfehlen kannst, was man sich denn gerne mal durchlesen könnte?
Also wer es nicht kennt, der sollte Momo lesen. Ja, Momo ist auch gerade in dieser Zeit so interessant von den, vom Inhalt und Momos Qualität und Momos Fähigkeit, den anderen zuzuhören, Raum zu geben für ihre Kreativität als Opposition zu dem, was uns die Zeit stiehlt. Ja, also die sogenannten Zeitdiebe, die überall lauern, die unsere Lebenszeit einfach vereinnehmen und dazu führen, dass unsere Leben ganz grau und leer und traurig werden und wir vielleicht irgendwann gar nicht mehr gut leben wollen. Also Michael Ende generell, alle seine Geschichten finde ich großartig. Aber ansonsten, ja, also ja. Momo würde ich so ja, an der Stelle empfehlen als märchenhafte Erzählung. Also Bücher können wir beim nächsten Mal oder so drüber sprechen. Fallen mir noch ganz andere Schinken ein. Oh, schön. Ja, Marco ist ja hier bei mir. Wir haben Samstagabend, 10. September und uns geht's gut. Es tut super gut, beieinander zu sein. Es ist was anderes, neben meinem lieben Freund zu sitzen und mit ihm aufzunehmen, als digital über das sogenannte Internet. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und habt vielleicht Lust, jetzt ein Märchen zu lesen oder zu hören. Vielleicht schaut ihr mal oder hört ihr mal in die Schneekönigin rein oder in Momo. Ich würde mich für euch freuen. Und bald, wie gesagt, könnt ihr meine Engelsstimme hören, während ich vorlese, ja, und eintauchen in die Welt der Narrative, in die Welt der Märchen und Erzählungen und Fabeln und was es alles so gibt. In dem Sinne, Marco, wie lautet unser Credo?
Liebe
und
Vertrauen.
Wow, gut gemacht.
Das hätten wir so einstudiert.
Ja, genau. Schön. Ja,
gehabt euch wohl. Nehmt euch eine Geschichte, nehmt euch euren Liebsten dazu. Ah, was ich noch erzählen wollte, ganz kurz, wir haben jetzt schon fast das Outro hier dran, aber was ich auch sehr empfehlen kann, sich gegenseitig auch mal als Erwachsene vorzulesen.
Ah, jo,
meine
ja.
Freundin und ich kultiviert, dass wir uns immer mal wieder, wenn der eine Part kocht, wir haben da so zwei Hocker in der Küche, der andere setzt sich auf den Hocker und liest was vor. Ich finde das furchtbar belebend. Das ist schön, weil vorgelesen zu bekommen, finde ich schön, und vorzulesen auch. Ist ganz unterschiedliche Qualitäten, weil einmal werde ich irgendwie gebettet, indem mir vorgelesen wird und es geht gerade irgendwie
ja.
um mich, und das andere Mal geht es darum, dem Gegenüber irgendwie was Schönes zu tun, und das ist was sehr Wertvolles. Also auch das nochmal ganz am Ende ein Tipp von mir. Nehmt vielleicht euren Partner, Partnerin, irgendeinen Freund, der euch lieb ist, nahesteht, beiseite und verabredet euch doch mal zum Vorlesen. Ernst gemeinter Rat. Also ich finde es klasse. Und das, wenn nicht, dann liest euch Melvin ja ab jetzt vor.
Und Achtung, das kann süchtig machen. Ja, also nicht, dass ihr nachher noch die neueste Staffel von Haus des Geldes verpasst, weil ihr euch irgendeinen guten Balzac vorlest oder dergleichen. Nun gut, also bis bald. Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.